Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Sina und das sind unsere Killer-Updates. Hier sprechen wir über brandaktuelle Fälle oder über ältere Fälle, wo es jetzt neue Entwicklungen gibt. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich will euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Und vielleicht hört man schon ein bisschen, ich bin nicht ganz fit. Mich hat es auch erwischt, ich bin die letzten Tage mit Grippe im Bett gelegen. Und eigentlich hätte die Folge schon draußen sein müssen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Aber dass ihr nicht zu lange warten müsst, habe ich mich jetzt aufgerappelt und nehme die Folge jetzt auf. Es tut mir leid, wenn man es ein bisschen hört. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, warum es diesmal vielleicht ein bisschen schräg klingt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kill around the world. Es ist der 14. Dezember 2025. Ein ganz normaler Sonntagmorgen in Österreich. Ich liege noch ganz verschlafen im Bett, die Heizung summt leise und ich genieße dieses typische, gemütliche Wochenendgefühl. Draußen ist es wahrscheinlich grau und kalt, aber hier unter der warmen Decke fühlt sich die Welt noch absolut sicher an. Wie so oft ist das Erste, was ich mache, der instinktive Griff zum Smartphone. Ich öffne TikTok und fange an, mich durch den Feed zu scrollen. Mein Gehirn ist noch im Standby-Modus. Zuerst sich ein Hundefail, dann eine kreative DIY-Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Man ist ja mitten in der Adventszeit. Doch dann bricht die Ruhe schlagartig. Ein Video taucht auf, das alles andere als gemütlich ist. Es sind hektische, verwackelte Aufnahmen vom anderen Ende der Welt. Man hört gellende Schreie, sieht Menschen, die in Todesangst über den Sand rennen. In der Bildunterschrift steht Amoklauf am Bondi Beach. Ich checke das Datum und den Zeitstempel. Das Video wurde gerade vor 2 Minuten hochgeladen. Das ist keine Aufzeichnung, es ist keine Nachricht von gestern. Es passiert genau jetzt. Während ich hier sicher im Bett liege, kämpfen an einem der berühmtesten Strände der Welt Menschen um ihr Leben. Wir springen nach Australien. Dort am nördlichen Ende des Bondi Beach im Archer Park neigt sich ein strahlender Sommertag dem Ende zu. Es ist kurz vor 7 Uhr abends. Etwa 1000 Menschen der jüdischen Gemeinde Sydneys haben sich versammelt, um den ersten Abend des Hanukkah-Festes zu feiern. Ein Event namens Hanukkah by the Sea, das es schon seit über 30 Jahren gibt. Die Stimmung ist wunderbar. Kinder lassen sich die Gesichter schminken, es gibt einen Streichelzoo, Musik und überall lachende Gesichter. Es ist das Fest des Lichts, ein Moment der Hoffnung. Doch genau in diese friedliche Idylle platzt die reinste Dunkelheit. Gegen 18.40 Uhr hält ein silbernes Auto an der Campbell Parade. 2 Männer steigen aus. Der 50-jährige Sajid Akram und sein 24 Jahre alter Sohn Navid. Sie tragen eine Flagge der Terrorgruppe IS auf der Motorhaube ihres Autos, ein Zeichen ihres Hasses. Sie positionieren sich auf einer Fußgängerbrücke, die den Park überragt. Zuerst werfen sie selbstgebaute Bomben in die Menge, die zum Glück nicht explodieren. Dann greifen sie zu ihren Gewehren und eröffnen das Feuer auf die ahnungslosen Familien unter ihnen. Die Menschen verstehen zuerst gar nicht, was los ist. Manche denken an Feuerwerk oder Fehlzündungen von Motorrädern, doch dann fallen die ersten Menschen im Sand. Panik bricht aus. Tausende Menschen rennen um ihr Leben, während die Kugeln über ihre Köpfe hinwegpfeifen. Eltern werfen sich schützend über ihre Kinder im Sand, verzweifelnd betend, dass es sie nicht trifft. Es herrscht das absolute Chaos. Nach einem heftigen Schusswechsel mit der Polizei wird Sajid Akram, der Vater, noch am Tatort von einem Detektiv erschossen, der einen Baum als Deckung nutzt und ihn mit einem gezielten Schuss stoppt. Sein Sohn Navid wird schwer verletzt, durch eine Kugel im Bauch festgenommen. Er fällt ins Koma und wacht erst 2 Tage später im Krankenhaus wieder auf, nur um zu erfahren, dass er wegen 15-fachen Mordes und Terrorismus in 59 Punkten angeklagt wird. Die Ermittler finden heraus, die beiden hatten den Anschlag monatelang bis ins kleinste Detail geplant. Sie hatten eine Wohnung im Campsite gemietet, die sie als Basis nutzten, und ihrer Familie erzählt, sie würden nur einen Angelausflug machen. Auf ihren Handys finden sich Videos vom Oktober, die sie beim Training mit Gewehren im Wald zeigen, wo sie taktische Manöver üben. Es gibt sogar ein Videomanifest, in dem sie vor einer IS-Flagge sitzen und ihren Hass gegen jüdische Menschen erklären. Der Vater Sajid war 1998 als Student aus Indien nach Australien gekommen, war eigentlich ein unbescholtener Mechaniker und besaß völlig legal 6 Waffen. Er war es, der seinen in Australien geborenen Sohn über Jahre hinweg radikalisierte, bis sie gemeinsam zu Mördern wurden. 15 unschuldige Menschen haben an diesem Abend ihr Leben verloren. Jedes dieser Leben war eine ganze Welt, die nur in 6 Minuten ausgelöscht wurde. Die jüngste war Mathilda Pridwan. Sie war erst 10 Jahre alt. Ihr Vater nannte sie so, weil es für ihn der australischste Name war, den es gibt. Sie war ein fröhliches Mädchen, das gerade erst bei der Feier tanzte, Cheesecake aß und die Tiere im Streichel zustreichelte, bevor sie vor den Augen ihrer Mutter erschossen wurde. Alex Claytman, 87 Jahre alt. Er hatte als Kind den Holocaust im gefrorenen Sibirien überlebt. Er starb, als er sich am Strand schützend über seine Frau Larissa warf und die Kugeln für sie abfing. Ein weiteres Opfer war Rabi El Schlanger, 41, der das Fest mitorganisiert hatte. Er war Vater von 5 Kindern, das kleinste erst 2 Monate alt. Er starb, während er versuchte, die Täter zur Vernunft zu bringen. Dann das Ehepaar Boris und Sophia Gurman, 69 und 61 Jahre alt. Sie waren seit 34 Jahren verheiratet und starben gemeinsam auf dem Gehweg, als sie versuchten, den ersten Schützen zu stoppen. Ein weiteres Opfer war Edith Brudman, 68, eine engagierte Frau, die sich ihr Leben lang gegen Vorurteile eingesetzt hatte. Auch gab es Dan El Khayyam, 27 Jahre alt. Der junge Franzose war erst vor kurzem für seinen Job nach Australien gezogen. Er wurde in den Rücken geschossen, während er versuchte zu fliehen. Ein weiteres Opfer war der 39-jährige Rabbi Yaakov Levitan, ein angesehenes Mitglied der Gemeinde und Vater von 4 Kindern. Ein weiterer Mensch, der sein Leben lassen musste, war Peter Migia, 61. Er war pensionierter Polizist und war an diesem Abend nur dort vor Ort, um seine Leidenschaft für das Fotografieren nachzugehen. Dann gab es noch Ravine Morrison, 62, der keine Sekunde zögerte und den Schützen mit bloßen Händen und Ziegelsteinen entgegentrat. Ein weiteres Opfer war Marika Pogani, 82. Die ebenfalls den Holocaust überlebte und seit über 20 Jahren ehrenamtlich Essen an Senioren auslieferte. Ein weiteres Opfer war Tibor Weizen, 78, in seiner Gemeinde als Candyman bekannt, weil er Kindern immer Süßigkeiten schenkte. Er starb, als er eine Freundin vor den Kugeln abschirmte. Adam Smith, 50, ein leidenschaftlicher Sportfan, der einfach nur einen Abendspaziergang mit seiner Frau Katrina machte, bevor er von den Kugeln getroffen wurde. Ein weiteres Opfer ist Boris Tetleroyd, 68, ein sanfter Mann und begabter Musiker, der die Feier besuchte. Das letzte Opfer ist Tanja Tretjak, 68, die das Hanukkah-Fest gemeinsam mit ihrem Ehemann besuchte. Jedes Opfer hinterlässt eine verzweifelte Familie und eine Gemeinschaft, die nie wieder dieselbe sein wird. Aber inmitten dieser schrecklichen Geschehnisse gab es auch Lichtblicke. Und zwar gab es sehr, sehr viele Menschen, die wahrhaftig zu Helden wurden. Kommen wir zu Boris und Sophia Gurman. Die beiden gehören auch zu den Opfern dieses Amoklaufes. Aber was sie vorhergetan haben, ist wirklich heldenhaft. Boris und Sophia waren zwei Menschen, die nach 34 Jahren Ehe fast schon wie eine Einheit wirkten. Sie waren eigentlich nur auf einem Abendspaziergang, als sie sahen, wie Sajid Akram mit Langwaffen bewaffnet aus seinem Auto steigt. Auf dem Auto klebt die IS-Flagge. Dashcam-Aufnahmen zeigen, dass sie nicht eine Sekunde gezögert haben. Boris stürmt sofort auf den bewaffneten Mann zu und wirft ihn sogar auf die Straße. Er schafft es, dem Täter ein Gewehr zu entreißen und schlägt damit auf ihn ein. Sophia steht die ganze Zeit direkt bei ihm und unterstützt ihn. Sajid Akram zieht jedoch eine zweite Waffe und erschießt beide aus nächster Nähe. Spätere Aufnahmen zeigen die beiden leblos auf dem Boden. Sophia hat ihren Arm immer noch fest um ihren Ehemann geschlungen. Sie sind gestorben, wie sie gelebt haben, Seite an Seite. Durch ihren mutigen Einsatz wurde der Täter für kostbare Sekunden aufgehalten, was viele Familien im Park die Zeit gab, die Gefahr zu erkennen und zu fliehen. Auch möchte ich auf die ganzen Videos eingehen, die was eine ganz neue Art von Heldenmut sind. Ich nenne sie mal die TikTok-Retter. Während die offizielle Hilfe noch unterwegs ist, beginnen Menschen am Strand sofort Live-Videos auf TikTok hochzuladen. Aber sie tun es nicht für Klicks, sondern um eine menschliche Schutzmauer aus Informationen zu bauen. Sie schreien in ihre Kameras: Geht nicht zum Bondi Beach, hier fallen Schüsse, bleibt weg vom Strand. Diese digitale Warnung haben Menschen erreicht, die gerade erst aus dem Bus steigen wollen oder auf dem Weg zum Abendessen waren. Sie haben verhindert, dass noch mehr Menschen direkt in das Feuer der Schützen liefen. Es gibt auch noch eine weitere Heldin, die Frau auf dem Moped. Inmitten des Kugelhagels wurde eine unbekannte Frau auf einem Moped zu einer lebenden Sirene. Augenzeugen berichten, wie sie mit ihrem Moped direkt an der Gefahrenzone entlang raste, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben. Sie hielt nicht an, um sich zu verstecken. Stattdessen schreit sie aus voller Kehle jeden Fußgänger und jeden Touristen an: Lauft weg, bringt euch in Sicherheit, es fallen Schüsse. Durch ihr Eingreifen konnten die Cafés und Geschäfte weiter südlich rechtzeitig ihre Türen verriegeln, bevor die Panik sie erreichte. Und ich muss dazu sagen, ich habe auf TikTok ein Interview mit ihr gesehen, wo auch ihr Name dabei stand. Und ich habe es eigentlich versucht wieder zu finden, ne, weil ich gerne ihren Namen genannt hätte. Aber ich kann das Video einfach nicht mehr finden. Also wenn einer von euch da draußen weiß, von wem ich rede und das Video vielleicht nochmal findet, taggt uns gerne. Dann kann ich sie auch nochmal nennen. Aber ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Und nun kommen wir zu dem Mann, den wahrscheinlich jeder von euch mittlerweile kennt. Und zwar ist das Ahmed El Ahmed. Ahmed ist ein 43-jähriger Gemüsehändler, der 2006 als Flüchtling aus Syrien nach Australien kam, um dem Krieg zu entfliehen. Er sitzt eigentlich nur mit einem Freund beim Café, als die Schüsse losgehen. Er sieht, wie der Vater Sajid Akram in den Park hinuntersteigt. Ahmed zögert nicht, sondern schleicht sich hinter Autos geduckt an ihn heran und springt ihn von hinten an. In einem verzweifelten Kampf am Boden schafft er es tatsächlich, dem Terroristen das Gewehr zu entreißen. Er will den Schützen in Schach halten, doch der Sohn auf der Brücke sieht das und eröffnet sofort das Feuer auf Ahmed. Ahmed wird von 5 Kugeln in die Schulter und den Arm getroffen. Trotz der massiven Schmerzen lässt er das Gewehr nicht los, bis der Täter flieht. Ahmed hat überlebt und wird heute als Held von Australien gefeiert. Dass er als syrischer Muslim sein Leben riskierte, um jüdische Mitbürger zu retten, ist das stärkste Zeichen von Menschlichkeit, das dieser dunkle Tag hervorgebracht hat. Und was wirklich so wundervoll ist, Menschen haben sich zusammengetan und Spenden für Ahmed gesammelt. Ich glaube, es sind mittlerweile 1,4 Millionen Dollar, die man ihm überreicht hat. Und er hat es einfach so verdient, wirklich. Ich habe ein Interview gelesen von dem Freund, der mit ihm im Café saß. Ich glaube, der Freund war der Schwäger, wenn mich nicht alles täuscht. Und der meinte eben, dass das Letzte, was Ahmed zu ihm gesagt hat, war: Ich werde heute sterben, bitte kümmere dich um meine Familie. Und ist dann losgerannt, um den Schützen aufzuhalten. Und ich meine, wie selbstlos kann man sein? Er hätte auch weglaufen können. Er war nicht in der Gefahrenzone. Er hätte weglaufen können. Aber er hat sich dazu entschieden, dass er anderen Menschen das Leben rettet. Und ich finde das einfach so toll, wirklich. Dieser Tag am Bondi Beach zeigt uns das Schlimmste, was Menschen einander antun können. Aber es zeigt uns auch, dass es immer Menschen wie Ahmed, Boris und Sophia geben wird, die das Licht selbst in der tiefsten Dunkelheit nicht ausgehen lassen. Damit sind wir am Ende von unserer Killer-Update-Folge. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Und wenn ihr nicht Weihnachten feiert, dann hoffentlich einfach eine schöne und ruhige Zeit. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr. Und wir hören uns 2026 wieder. Macht's gut. Tschüss. Killer-Update.